menschenfeindliche Hetze war in der Vergangenheit und sie ist auch heute der Nährboden für Gewalt bis hin zum Mord. Und wer diesen Nährboden düngt, macht sich mitschuldig. Das sollte jetzt auch der Letzte verstanden haben.
So die mahnenden Worte des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der sich heute sehr besorgt zeigte über das Wiedererstarken des rechten Terrors in Deutschland. Guten Abend zu den Tagesthemen. Seit heute sieht alles mehr denn je danach aus, dass der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke Opfer eines politischen Attentats wurde. Der Tatverdächtige Stefan E. hat gestanden, den CDU-Politiker ermordet zu haben. Offenbar, weil, so heißt es zumindest aus Ermittlerkreisen, Walter Lübcke sich im Herbst 2015 für die Aufnahme von Flüchtlingen stark gemacht habe. Stefan E. behauptet, diesen Mord allein geplant und allein verübt zu haben. Doch daran gibt es erhebliche Zweifel, wie Michael Stempfler aus Berlin berichtet.
Ein Generalbundesanwalt lässt sich nicht in die Karten schauen. Dabei laufen die Ermittlungen im Fall Lübcke auf Hochtouren. Die will Peter Frank durch seinen Auftritt beim Innenausschuss des Bundestags aber nicht gefährden. Nur so viel. Der Tatverdächtige Stefan E. gebe zu, die Tat begangen zu haben, alleine.
Trotz dieser Aussage des Beschuldigten, als Einzeltäter gehandelt zu haben, wird Gegenstand unserer Ermittlungen sein, ob es Unterstützer, Helfer, Mitwisser, Mittäter gegeben haben könnte.
Das Motiv? Dazu schweigt der Generalbundesanwalt und ermittelt dennoch weiter. Allein das nährt die These von der Hinrichtung eines Politikers durch einen Rechtsextremisten. Für Deutschland eine Zäsur.
Das ist im Kontext mit Rechtsextremismus seit dem Krieg wahrscheinlich der erste Fall dieser Art.
Wie konnte es dazu kommen? Zumal in Kassel. Dort, wo es schon einmal einen Mord durch den nationalsozialistischen Untergrund gab. Vermutungen über Verbindungen des Beschuldigten Stefan E. zum NSU werden laut.
Wir hatten es bei der Arbeit in unseren NSU-Untersuchungsausschüssen immer gewusst, dass es vermutlich Unterstützung aus den lokalen Neonazi-Szenen gab. Wir konnten es nur nie beweisen. Der Fall Kassel legt genau das nahe. Stefan E. war eingebunden in die Neonazi-Szene von Kassel, eben jener Stadt, wo auch der NSU gemordet hat.
Kommt jetzt die rückhaltlose Aufklärung, die die Kanzlerin den Hinterbliebenen der NSU-Opfer versprochen hatte? Nun neue Versprechungen im Innenausschuss.
Das habe ich eben noch mal im Innenausschuss nachgefragt. Es werden jetzt auch alte Asservate noch mal angeschaut von diesen NSU-Morden. Es wird versucht, dann noch weitere Zusammenhänge herzustellen oder näher zu beleuchten, ob es da weitere Tatzusammenhänge gibt. Und möglicherweise, das ist jetzt meine These, muss die Geschichte des NSU vielleicht neu geschrieben werden.
Kaum vorstellbar, dass Geheimakten zum NSU in Hessen unter Verschluss gehalten werden sollen, nach dem Willen der Landesregierung für 40 Jahre.
Es muss alles auf den Tisch, unabhängig wie in der Vergangenheit diskutiert wurde, welche Akten man wie lange unter Verschluss hält.
Dabei hat die Politik schon längst Lehren aus dem NSU-Skandal gezogen. 2012 wurde etwa das GETZ gegründet, das gemeinsame Extremismus-Abwehrzentrum. Hier tauschen Behörden Informationen über Rechtsextremisten aus. Diese Arbeit soll auch das Verbot von rechtsextremistischen Vereinigungen ermöglicht haben, wie der Old School Society.
Wir haben, glaube ich, in keinem anderen Teil der deutschen Sicherheitsbehörden derart viele Reformen gemacht, wie im Bereich der Bekämpfung des Rechtsextremismus, eben weil NSU so ein Debakel war.
Was die Arbeit der Ermittler aber jetzt so erschwert, die losen Strukturen der Extremisten, etwa in Chatgruppen.
Sie treffen sich nicht mehr beim Kameradschaftabend oder beim rechten Stammtisch, sondern die haben Chatgruppen, Foren, teilweise auch im sogenannten Darknet organisiert, wo man sich austauscht, wo man aber auch konkret plant.
Jetzt schauen alle auf ihn, den Generalbundesanwalt. Er soll die neuen Netzwerke aufdecken, die Ermittlungen laufen.
Und in Berlin erreichen wir jetzt den Bundesinnenminister. Guten Abend, Herr Seehofer.
Guten Abend, Frau Miosga.
Herr Seehofer, wenn sich Stefan E. für Walter Lübkes Aussagen im Herbst 2015 rächen wollte, davon müssen wir ja ausgehen. Wieso tut er das eigentlich 4 Jahre später? Wie erklären sich das die Ermittler?
Ja, das ist jetzt genau der Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Wir haben zwar einen dringenden Tatverdächtigen, der auch ein Geständnis abgelegt hat. Übrigens ein großer Erfolg, vor allem der hessischen Ermittlungsbehörden. Aber damit ist jetzt die Ermittlung noch längst nicht abgeschlossen. Genau die Frage, die Sie stellen, muss unter anderem jetzt weiter aufgeklärt werden. War dies jemand, der Mitwisser hatte? War das jemand, der vielleicht sogar Mittäter hatte? War es jemand, der ein Teil eines Netzwerkes war? Oder war es jemand, der wohl rechtsradikal gesinnt ist, lange Zeit sich im Hintergrund gehalten hat und dann eben diese schrecklichen politischen Mord begangen hat? Das ist jetzt genau die Sache der Ermittlungsbehörden. Das ist die Stunde der Ermittler. Und die Politik sollte sehr vorsichtig sein, hier vorschnell Schlüsse zu ziehen. Mhm. Jedenfalls die Aufklärung ist nicht abgeschlossen. Mhm. Wir werden alles tun, die Dinge umfassend aufzuklären.
Um beispielsweise herauszufinden, ob Stefan E. Verbindungen zum NSU hatte, müssten Sie sich nicht dafür stark machen, dass die NSU-Akten, die beim hessischen Verfassungsschutz unter Verschluss liegen, jahrzehntelang unter Verschluss liegen, dass die jetzt rausgegeben werden?
Ja, das habe ich heute im Innenausschuss des Deutschen Bundestages gesagt, dass ich mich stark machen werde dafür. Wenn es dafür eine rechtliche Möglichkeit gibt, bin ich dafür, dass wir auch diese Dinge offenlegen. Mhm. Ich bin überhaupt dafür, dass wir solche schlimmen Dinge, die sich ja, im Grunde gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung richten, dass wir die mit voller Transparenz aufklären. Das ist Voraussetzung, um Vertrauen zu schaffen.
Wie eigentlich konnte ein Mann aus dem Blick der Behörden fallen, der als glühender und sehr gefährlicher Neonazi bekannt war?
Ja, nach den Informationen, die ich bis zur Stunde habe, ist der mögliche Täter zum letzten Mal in Polizeiakten im Jahre 2009 aufgetaucht. Das war ein Landfriedensbruch im Land Nordrhein-Westfalen. Und soweit wir bis jetzt wissen, dann nicht mehr. Aber das schließt nicht aus, das sage ich ausdrücklich, dass er in der Zwischenzeit auch aktiv war, aber eben nicht auf dem Radarschirm der Sicherheitsbehörden.
Das haben wir
gelegentlich, das haben wir gelegentlich immer mal wieder. Es gibt da völlig unterschiedliche Tätertypen. Und dies jetzt auch aufzuklären, ist es wirklich so oder war der weiterhin aktiv, das ist jetzt Sache unserer Sicherheitsbehörden und die sind mit größtem Nachdruck dabei. Und wir schließen da jetzt nichts aus. Das habe ich auch nicht getan. Wir sind jetzt mal froh, dass wir einen dringend Tatverdächtigen haben. Aber ich sage noch einmal, damit ist die Aufklärungsarbeit längst nicht abgeschlossen. Wir müssen auf Mitwisser schauen, wir müssen auf mögliche Mittäter schauen, wir müssen auf Netzwerke schauen. Nur dann kann man diese gefährliche Entwicklung in den Griff bekommen. Sie müssen wissen, wir haben etwa 24.000 Rechtsextreme in der Bundesrepublik Deutschland und die Hälfte davon etwa ist potenziell gewaltbereit. Das heißt, wir haben es mit einer Größenordnung zu tun, die zu überwachen auch furchtbar schwierig für die Sicherheitsbehörden ist.
Aber Herr Seehofer, wenn es denn so viele rechtsextremistische Gefährder gibt, warum hat man dann in der Vergangenheit den islamistischen Gefährdern viel mehr Beachtung geschenkt als den Rechtsextremen?
Ja, wir müssen, das ist jetzt auch die Schwierigkeit dieser Stunde, wir müssen auf die Rechtsextremisten schauen, vielleicht auch stärker, als das bisher geschehen ist, auch in der Analyse dieser möglichen Netzwerke. Deshalb wird ja auch das Personal verstärkt, schon seit einiger Zeit. Aber wir dürfen jetzt deshalb nicht Gefahren aus anderen Richtungen aus dem Blick verlieren. Zum Beispiel den Antisemitismus, zum Beispiel die Reichsbürger, zum Beispiel die Islamisten. Das bleibt weiterhin auf dem Radarschirm. Aber es ist jetzt als große Bedrohung und Gefahr hinzugekommen der Rechtsextremismus. Und ich habe vor, glaube ich, 3 Wochen vor der Bundespressekonferenz schon gesagt, da war dieser schreckliche Vorfall noch gar nicht da. Ich habe gesagt, wir müssen diese Entwicklungen sehr, sehr ernst nehmen. Ich habe das ganz mehrfach betont. Und wir müssen die Polizei besser ausstatten, noch besser ausstatten. Wir müssen die Ausrüstung besser ausstatten. Wir müssen überlegen, können wir bestimmte Gruppierungen verbieten mit den Mitteln des Rechtsstaats, damit sie ihr Unwesen nicht betreiben können. Aber das Wichtigste für die jetzige Gegenwart ist die Strafverfolgung, die Ermittlung. Und dazu kommt jetzt noch die Prävention. Das heißt, die Adresse an uns Politiker, die Adresse an die gesamte Bevölkerung, Zivilcourage zu zeigen, diesen Menschen die Stirn zu bieten und ihnen deutlich zu machen durch Zivilcourage, Solche Menschen wollen wir nicht, eine solche Vorgehensweise wollen wir nicht, und die Demokraten stehen zusammen.
Aber ich will noch mal nachfragen, wenn Sie sagen, wir müssen uns jetzt stärker aufstellen und besser ausstatten, dann ist das auch ein Eingeständnis, dass vorher viel versäumt wurde in der Verfassungsschutzbehörde?
So, diesen Schluss würde ich jetzt nicht ziehen. Es ist viel geschehen in den letzten Jahren, auch bei meinen Vorgängern. Aber Sie haben es immer in der Strafverfolgung mit der Situation zu tun, dass ein so schrecklicher Vorfall geschieht. Und dann ist es doch die Verantwortung der Politik. Und das war das Gute heute auch an der Sitzung des Innenausschusses, weil dieser Punkt gemeinsame Überzeugung war, zu überlegen, was müssen wir jetzt für Konsequenzen daraus ziehen, um die Wahrscheinlichkeit eines solchen politischen Mords noch weiter zu reduzieren. Wir können, Frau Miosga, die absolute Sicherheit kann kein Politiker versprechen. Was wir versprechen können, dass wir das Menschenmögliche tun. Ja.
Wie würden Sie denn die Gefährdungslage einschätzen gerade?
Die Gefährdungslage ist hoch. Ja, dass ein Anschlag, ich habe das beim islamistischen Terror ja immer wieder öffentlich erklärt, der Gefährdungsstufe sehr hoch, heißt, man muss eigentlich bei dem Potenzial, das wir hier in Deutschland haben, immer mit einem Anschlag rechnen.
Herr Seehofer, handfeste Gewalt wird befeuert durch all diese Hass- und Hetzpostings im Internet. Muss da der Gesetzgeber nicht neue Brandmauern einziehen zum Schutz, nicht nur der Lokalpolitiker?
Ja, aller Ebenen. Das ist, geht ja die Kommunalpolitik auch an, aber auch die Landes-, auch die Bundespolitik. Und da müssen wir, das ist einer der Bereiche, Verbote von solchen Plattformen oder Organisationen, die sich da im Internet mit Hassparolen tummeln. Natürlich auch die stärkere Überwachungsmöglichkeit, die Befugnisse auch für den Verfassungsschutz, das Internet auch zu durchforsten nach solchen Entwicklungen. Dazu bräuchten wir eine Gesetzesänderung, aber ich kann auch hier der Bevölkerung sagen, es geht nicht um die Einschränkung von Bürgerrechten, es geht um die Bekämpfung von Kapitalverbrechen. Und eine solche Überwachung, die wir beim Telefon ja seit Jahrzehnten kennen, ist nur möglich entweder mit der Zustimmung eines Richters oder mit der Zustimmung eines parlamentarischen Kontrollgremiums. Wir bewegen uns voll auf der Ebene des Rechtsstaates. Und wir müssen die Befugnisse des Rechtsstaates so gestalten, dass unsere Sicherheitsbehörden auch den Extremisten, den Terroristen und all diesen begleitenden Hassparolen die Stirn bieten können.
Herr Seehofer, wenn wir über Verrohung der Sprache sprechen, bereuen Sie persönlich heute, dass Sie im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin von einer Herrschaft des Unrechts gesprochen haben?
Wissen Sie, jeder von uns kann im Rückblick sagen, das hätte ich vielleicht besser formulieren sollen. Aber eines möchte ich schon vor der deutschen Öffentlichkeit festhalten. Weder ein politischer Diskurs, auch eine Sprache, die mal zugespitzt ist, noch eine politische Entscheidung rechtfertigen in irgendeiner Weise einen Mord. Und diesen demokratischen Konsens sollten wir schon haben. Uns befleißigen einer vernünftigen Sprache. Vernünftig ist alles. Politischer Diskurs muss sein, aber man darf andere Personen nicht herabsetzen. Aber wir müssen ja schon klar machen, ein schiefer Satz oder eine falsche politische Entscheidung rechtfertigt nicht solche extreme Straftaten. Der Konsens muss bei uns da sein, und darauf hoffe ich, dass hier die ganz, ganz große Mehrheit der deutschen Bevölkerung hinter einer solchen Strategie steht. Prävention durch verbindliche Sprache, durch klare Haltung gegen Antisemitismus, gegen Ausländerhass, gegen Hassparolen ganz generell. Und auf der anderen Seite null Toleranz bei der Strafverfolgung gegenüber solchen Kapitalverbrechern.
Danke, Herr Seehofer, für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und das Interview haben wir am Abend aufgezeichnet. Den Fall Lübcke und dessen Aufarbeitung kommentiert nun Matthias Deiß vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Dass Neonazis Gewalt anwenden, wissen wir schon lange. Dass einige von ihnen morden, um ihre Ziele zu erreichen, ebenso spätestens seit dem Auffliegen des NSU. Die Ermordung von Walter Lübcke war eine politische Hinrichtung. Und sie ist eine weitere Zäsur. Ich bin froh, dass momentan nichts danach aussieht, als wolle außer dem Täter noch jemand einen Schlussstrich unter die Aufarbeitung dieser Gräueltat ziehen. Gut also, dass Bundesanwaltschaft und Ermittler seine Einzeltäterthese nicht für bare Münze nehmen. gut also, dass eine Soko nun jeden Stein umdrehen wird im Umfeld des Geständigen, der in der rechtsextremen Szene hervorragend vernetzt war. Gut auch, dass mehrere Bundesländer nun endlich Taskforces einrichten wollen, um gegen Hetze im Netz vorzugehen. Gewaltaufrufe, ob auf der Straße oder im Netz, gegen wen auch immer, sie müssen endlich konsequent geahndet werden. Wenn wir wollen, dass sich Menschen weiterhin für unsere Demokratie, für unser Land und damit für uns alle einsetzen und exponieren, müssen wir sie besser schützen. Für Walter Lübcke freilich kommt all das zu spät. Aber auch ihm und seiner Familie, der zumindest einige der Ankündigungen ob der jahrelang durchlebten Drohung wie Hohn erscheinen müssen, sind wir es schuldig.
Matthias Deiß kommentierte. Um über die Grenze von Mexiko in die USA zu gelangen, riskieren Migranten jeden Tag ihr Leben oder, wenn sie es denn geschafft haben, die Trennung von ihren Kindern. Jugendliche, Kinder, sogar Kleinkinder werden in Zelten oder, wie zuletzt bekannt wurde, in einem Lager untergebracht, in dem sie sich praktisch selbst überlassen sind. Hinter Grenzzäunen harren sie aus, ohne Hilfe, ohne Seife, nicht einmal Windeln gibt es. Solche Zustände werden von der US-Politik öffentlich verurteilt, aber auch insgeheim in Kauf genommen, sollen sie doch vor allem eins abschrecken. Und nun taucht heute ein Foto auf, das in seiner Grausamkeit nur schwer zu ertragen ist, aber schon innerhalb von Stunden zum Symbol wurde. Zum Symbol für die Flucht der Migranten und zum politischen Instrument der US-amerikanischen Politik. Claudia Buckmeier.
Bilder, die erschüttern. Ein Mann aus El Salvador mit seiner nicht einmal 2 Jahre alten Tochter, ertrunken bei dem Versuch, in die USA zu kommen. Das entsetzliche Ende ihres amerikanischen Traums. Das Foto, für viele ein Bild, das schon jetzt mehr Symbol als Dokument ist für die Flüchtlingskrise an der Grenze zu Mexiko. Und ein Bild, das nur kurz nach der Veröffentlichung zwischen die parteipolitischen Fronten geraten ist. Chuck Schumer, Fraktionsführer der Demokraten im Senat, mit einem Appell an den Präsidenten. Präsident Trump, ich will, dass Sie sich dieses Foto ansehen. Das sind keine Drogendealer, Landstreicher oder Kriminelle. Das Traurige daran ist, wir können etwas dagegen tun, wenn der Präsident nur mit dem politischen Spiel aufhören würde, immer anderen die Schuld zuzuschieben. Kurze Zeit später fragen Journalisten Donald Trump nach dem Foto. Auch er ist sich sicher, wer die Verantwortung trägt. Ich weiß, es könnte sofort aufhören, wenn die Demokraten die Gesetze ändern würden. Das müssen sie tun. Dann würde sowas nicht passieren wie das mit dem Vater, der wahrscheinlich ein wunderbarer Kerl war, und seiner Tochter. Gestern Abend verabschiedeten die Demokraten im Repräsentantenhaus ein Gesetz für ein humanitäres Hilfspaket über 4,5 Milliarden Dollar. Aber mit Bedingungen. So darf dieses Geld nicht für Grenzsicherung ausgegeben werden. Das Gesetz hat der republikanisch dominierte Senat nun abgewiesen und stattdessen eine eigene Fassung beschlossen mit einigen Änderungen. Das politische Kräftezerren geht weiter. Währenddessen versuchen deutlich mehr Menschen als im letzten Jahr in die USA zu gelangen. Im Mai haben US-Grenzschützer über 144.000 Flüchtlinge aufgegriffen. In dieser Auffangeinrichtung in Texas hat ein Beobachterteam erlebt, unter was für Bedingungen Kinder untergebracht sind. Ich habe noch nie solche erniedrigenden und unmenschlichen Bedingungen gesehen wie in Clint. Die Kinder waren hungrig, dreckig, krank, verängstigt. Über diese Zustände hinter uneinsehbaren Mauern sind viele erschüttert, Demokraten wie Republikaner. Doch Donald Trump macht auch klar, dass er auf Abschreckung setzt. Das einzig wirksame Mittel gegen die schwierige Situation mit den Flüchtlingen aus seiner Sicht, die Mauer, das hat er heute noch einmal betont.
Und wir kommen zurück zur deutschen Politik. Bundesverkehrsminister Scheuer hat seinen Kurs bei der gescheiterten Pkw-Maut heute verteidigt. Damit beginnen die Nachrichten mit Linda Zerwakis.
Der Koalitionspartner SPD und Oppositionsparteien werfen dem CSU-Politiker vor, er habe voreilig Verträge mit Betreiberfirmen geschlossen, ohne das Urteil des Europäischen Gerichtshofes abzuwarten. Dieser hatte die Pläne gekippt. Nun drohen dem Bund hohe Schadensersatzforderungen. Scheuer wies die Kritik zurück. Man könne den Politikbetrieb einstellen, wenn bis zum Schluss auf Gerichtsurteile gewartet werden müsse, sagte er. Der Europäische Gerichtshof hat strenge Vorgaben für die Messung der Luftqualität in Städten gemacht. Demnach müssen die Schadstoffgrenzwerte an jeder einzelnen Messstation eingehalten werden. Ein Durchschnittswert, wie von einigen Städten ermittelt, sei nicht aussagekräftig. Außerdem müssen Messstationen an den Orten mit der stärksten Belastung stehen. Jeder Bürger habe das Recht, den Standort überprüfen zu lassen. Im Missbrauchsfall von Lüchte hätte der Hauptverdächtige möglicherweise schon vor 17 Jahren gestoppt werden können. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung haben ergeben, dass die Behörden konkrete Hinweise allerdings nicht verfolgten. Demnach hatte die Mutter eines Opfers in einer Strafanzeige den Namen des Mannes genannt. Morgen beginnt der Prozess gegen drei Angeklagte vor dem Landgericht Detmold. Die Preise für Wohnungen und Häuser in Deutschland steigen weiter. Auch in den ersten drei Monaten dieses Jahres kletterten sie in Städten und auf dem Land ungebremst, teilte das Statistische Bundesamt mit. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Der Immobilienboom wächst sich zum Megaboom aus. Auf der einen Seite wird Wohnen teurer, die Mieten steigen. Auf der anderen Seite haben viele Menschen ihr Vermögen vermehrt, die Immobilienbesitzer. Im ersten Quartal sind die Preise für Immobilien bundesweit im Schnitt um 5% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Preise für Eigentumswohnungen in den 7 größten Metropolen legten sogar um 8,6% zu. Gespeist wird der Boom aus den niedrigen Zinsen, die Baukredite günstig machen. Davon profitieren auch Immobilienspekulanten. Bald könnten die Zinsen noch weiter sinken, weil die Konjunktur an Fahrt verliert. Zudem werden Immobilien als Betongold gesehen, als Sache, die einen Wert darstellt, der selbst in Krisenzeiten Bestand hat, die sie überstehen kann. Ein gewichtiger Grund, warum der Boom, obwohl er schon so lange anhält, nicht so plötzlich enden dürfte.
Gülle ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite bester Dünger für Ackerböden und Grünlandflächen, auf der anderen Seite aber sorgen die ausgebrachten Tierexkremente für hohe Nitratwerte im Grundwasser. Das stinkt zum Himmel, sagte die EU-Kommission, klagte erfolgreich gegen die Bundesregierung und so muss die nun was tun, sonst setzt es saftige Strafzahlungen. Nach intensivem Gerangel einigten sich Umwelt- und Landwirtschaftsministerium auf eine Neuregelung, wonach auf den am meisten belasteten Böden künftig nur noch 20% weniger Dünger aufgetragen werden darf, nämlich bei denen die Nitratkonzentration im Grundwasser über dem EU-Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter liegt, hier dunkelrot eingezeichnet. Eine Regelung, die für viele Bauern nichts anderes ist als schöner Mist. Olaf Kretschmer hat sich in Kappeln im Landkreis Kloppenburg umgehört.
Bei der Schweinemast fällt Gülle an, die ist wertvoller Dünger, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Wenn die Pflanzen mehr Dünger bekommen, als sie zum Wachsen brauchen, sickert ein Teil ins Grundwasser. Die neuen Pläne der Bundesregierung, weniger zu düngen, als die Pflanzen brauchen, hält Hubertus Berges, Schweinemester im niedersächsischen Kloppenburg, dennoch für unsinnig.
Dass sie diese 20% Unterdüngung, was es bedeutet, politisch sehr gut verkaufen können, dass das fachlich aber höchst fragwürdig ist.
Berges sagt, er düngt jetzt schon nur so viel, wie die Pflanzen brauchen. Er bezahlt viel Geld dafür, den überschüssigen Dünger loszuwerden. Immerhin ein Drittel der anfallenden Gülle lässt er zu Bauern transportieren, die sie brauchen. Wenn er jetzt 20% weniger düngt, sieht er Ernte und Umwelt gefährdet.
Also wenn wir 20% unter dem Bedarfswert der Pflanzen bleiben, werden die Böden längerfristig abgereichert. Das heißt, die Bodenfruchtbarkeit nimmt ab. Und das CO2 wird freigesetzt durch Humusabbau. Und das ist etwas, was wir uns im Zeichen des Klimawandels überhaupt nicht leisten können.
30 Kilometer östlich von Hannover baut Holger Henjes Kartoffeln an. Am Feldrand hat er weniger gedüngt, um nicht auf das Nachbarfeld zu kommen. Und das ist das Ergebnis.
Diese Seite hier ist normal gedüngt, so wie es Pflanzenbedarf ist. Und hier am Randbereich, um nicht drüber zu streuen, haben sie etwas weniger bekommen, so 20-30% weniger. Und da sieht man auch, dass die Kartoffeln jetzt schon vorzeitig in Abreife gehen und dass sie nicht mehr richtig dick werden.
Beide Bauern sagen, dass sie seit Jahren verantwortlich düngen und dass sie nun durch die pauschale Minus-20%-Regelung bestraft würden. Aber gerade in Gegenden mit sehr vielen Maststellen sind die Nitratwerte im Grundwasser oft sehr hoch. Der Agrarwissenschaftler Friedhelm Taube hat Daten, dass dafür nur ein Viertel der Bauern bundesweit verantwortlich sein könnte.
Wir haben eben wie in jedem anderen Berufsfeld auch einen gewissen Anteil. Wir gehen aus von etwa 25%, die sich nicht an die Regeln halten und die insbesondere in den grundwassergefährdeten Gebieten mit diesem nicht an die Regeln halten dazu beitragen, dass die Nitratproblematik nach wie vor virulent ist.
Friedhelm Taube hält die Sofortmaßnahme der Bundesregierung für nicht ausreichend. Zielführender sei, dass mit EU-Subventionen gegengesteuert wird.
Ich stelle es mir so vor, dass ein Landwirt sein Geld vom Staat nicht wie bisher pro Hektar nur dafür, dass er da ist, bekommt, sondern dass ein Landwirt sein Geld dafür bekommt, dass er ökologisch deutlich über dem Standard wirtschaftet.
Dann müsste aber auch genau kontrolliert werden, welche Landwirte sich an die Regeln halten und nicht zu viel düngen.
Also gegen mehr Kontrollen haben wir nichts gegen einzuwenden. Besser deutlicher hingucken, als mit pauschalen Abschlägen wie 20% arbeiten.
Niemand will hier offenbar für die Verfehlungen von Kollegen zahlen.
So, und zum Schluss kommen wir zu jenem Phänomen, das für die Landwirte alles andere als Grund zur Freude ist: Rekordhitze in Deutschland. Tatsächlich wurden die alten Höchstwerte für den Juni heute an mehreren Orten geknackt, in Brandenburg und in Sachsen. Gleich erfahren wir mehr von Carsten Schwanke. Doch zunächst war Robert Holm heute mit Menschen unterwegs, für die dieser heiße Tag vor allem eines war: zu heiß.
So, wie war das Wochenende? Weißt du nicht,
Es ist kurz nach sieben. Doch als ihr Pfleger heute Morgen in ihrer Wohnung vorbeiguckt, ist Erika Pohl schon lange wach. Richtig geschlafen hat sie heute Nacht nicht.
Naja, heiß, warm.
135. So.
Warm, warm, wie heute. Heute wird noch wärmer. Hör mal auf da. Ja, nicht raus heute.
Der Pfleger ist der einzige Mensch, den sie heute Vormittag sieht. Als sie Anfang der Woche gehört hat, dass es heute so heiß wird, hat sie gleich Essen und Getränke auf Vorrat gekauft. Nur, damit sie heute nicht vor die Tür muss.
Gottes Willen, da kipp ich ja um. Und dann noch heute. Nee. Das ist mir zu heiß.
Okay. Es ist jetzt 7:30. Draußen sind es schon 24 Grad und Pfleger Benjamin Diewald hat bis zum Mittag noch 12 Termine. Tabletten geben, Spritzen setzen und heute immer wieder die eine Ermahnung.
Dass die Leute genug trinken natürlich. Guten Morgen.
Die Dame, die hier wohnt, ist 89 Jahre alt. Sie möchte nicht zu sehen sein. Das Gespräch dürfen wir aber mithören.
Ich habe schon wieder Angst vor dem heutigen Tag.
Weil?
Ja, weil es so heiß ist. Mhm. Ich nie Kühe kriegen.
Ja. Heute Nachmittag wird schlimmer, gell? Wenn man hier heute Abend
hier
hinkommt.
Hier ist nachmittags die Sonne und drüben ist früh die Sonne. Mhm. Wie soll ich denn dann Durchzug machen?
Mittags kommt hier nochmal ein Pfleger vorbei. Und dann ist das Trinken fast noch wichtiger.
Die Wohnung heizt sich jetzt im Laufe des Tages auf. Und der Kollege, der jetzt hier heute Mittag hinkommt, findet bestimmt eine vollgeheizte, aufgeheizte Wohnung bis 35, 40 Grad.
Bei dieser Hitze macht er sich mehr Sorgen als sonst. Seine Patienten können häufiger stürzen. Ihr Kreislauf ist noch schwächer als sonst. Krankheiten und Medikamente können das Hitzeempfinden verändern. Manchmal haben sie gar keinen Durst, obwohl sie eigentlich dringend trinken müssten.
Also ich habe schon mal Patienten noch nah ansprechbar auf dem Sofa vorgefunden. Ich glaube, die Patientin lag schon ein paar Stunden da. Ne? Und ich glaube, wäre ich ein paar Stunden später gekommen, wäre es auch schon zu spät gewesen.
Patientin Erika Pohl hat heute Vormittag ferngesehen. Und während es draußen immer heißer wurde, ist sie eingeschlafen. Das kam letzte Nacht ja zu kurz. Jetzt zum Mittag guckt Benjamin Diewald nochmal bei ihr vorbei. Sie hat kalten Kompott gemacht für ihn.
Sehr gut. Darauf freue ich mich.
Weg damit hier.
Gleich will Erika Pohl noch ein paar feuchte Tücher in ihrer Wohnung aufhängen. Gegen die Hitze. Denn auch heute Nachmittag setzt sie keinen Fuß vor die Tür.
Carsten Schwanke, der Temperaturrekord für Juni ist also geknackt. Wo ist das denn genau geschehen?
Es ist vor allem in der Lausitz passiert, und zwar in den Bundesländern Brandenburg und Sachsen. Gleich zwei Stationen des Deutschen Wetterdienstes haben einen neuen Rekord aufgestellt. Der alte Rekord lag bei 38,5 Grad. In Koschen in Brandenburg und in Bad Muskau in Sachsen waren es heute Nachmittag 38,6 Grad. Es gibt aber auch noch andere Wetterstationen von privaten Wettermessnetzen. Da gab es sogar noch höhere Werte. So zum Beispiel in Guteborn in der Lausitz im Süden Brandenburgs 39,3 Grad und in Guben waren es 39,3 Grad. 37,2 Grad. Was man hier noch sieht auf dieser Karte, das sind diese anderen Temperaturzonen im Nordwesten. Unmittelbar an der Nordseeküste gab es heute nicht einmal Höchsttemperaturen von 20 Grad. Und von dort wird sich jetzt die Erlösung breit machen. Schon im Verlauf der Nacht kommt nämlich frischere Luft mit recht frischem Wind in die gesamte norddeutsche Tiefebene voran, auch mit einigen Wolkenfeldern. Im Süden hingegen bleibt es meistens sternklar. Die Temperaturen morgen früh, die sprechen Bände. Keine tropischen Nächte mehr im Norden. In der gesamten norddeutschen Tiefebene nur noch Tiefstwerte so von 11 bis 15 Grad. Im Süden allerdings wird es noch einmal tropisch warm bleiben mit 20 bis 23 Grad. Morgen Vormittag dann im Norden Sonne-Wolkenmix, im Süden viel Sonnenschein. Vor allem an der Nordsee wird es wohl die ganze Zeit über stark bewölkt bleiben, auch am Nachmittag. Ansonsten wird es oftmals erneut einen sonnigen Tag geben. Und noch etwas passiert am Nachmittag. Da kann es unmittelbar am Alpenrand oder im Alpenvorland einzelne, aber kräftige Gewitter und Regenschauer geben. Zu den Temperaturen, und das bedeutet morgen für die meisten wirklich eine ganz andere Luftmasse, durchatmen, nicht mehr schwitzen, die Schwüle ist weg. Die Temperaturen morgen Nachmittag liegen im Norden so bei 19 bis 23 Grad, in der Mitte bei Werten um rund 25 bis 28 Grad. Im Süden wird es nochmals wärmer mit mehr als 30 Grad. Der Wind kommt von der Nordsee, also aus nordwestlichen Richtungen. Auch am Freitag sind die Temperaturen annehmbar. Der Sommer geht übrigens weiter mit viel Sonnenschein. Am Samstag allerdings werden im Westen schon wieder bis zu 36 Grad erreicht. Zum Schluss noch kurzer Blick auf den Trend, denn der Sonntag könnte erneut ein Tag werden, wo wir uns über 39 oder 40 Grad Gedanken machen müssen.
Danke, Carsten, dafür. Und das war's von uns für heute. Hier geht's jetzt weiter mit einer sehr sehenswerten Story im Ersten über den Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs im westfälischen Lüchte. Über, so der Titel, die Kinder, die keiner schützte. Um 1.10 Uhr hat Julia Senn im Nachtmagazin die neuesten Nachrichten für Sie. Und wir sind selbstverständlich morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin.